Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Dienstag, der 27. Juli 2025. Willkommen zum 48. Mikrogesprächs. Thomas Dudin, ich grüße dich.
Ja, hallo.
Thomas, ich hätte dich jetzt fast Sebastian genannt, aus der alten Gewohnheit heraus. Wer bist du und was machst du?
Ja, also ich bin zum einen der jüngere Bruder von Sebastian Dudin, der in den VWL-Diskussionen in Deutschland ja öfter mal irgendwie auftritt. Ich bin kein Volkswirt, ich bin studierter Mathematiker und habe aber zweimal bisher ein Softwareunternehmen gegründet. Das eine habe ich 2011 an Google verkauft, im Nachhall der chinesischen Angriffe gegen Google. Und das zweite war ein Unternehmen, was auf rechnerische Effizienz fokussiert war, das heißt Leuten zu helfen, weniger Energie zu verbrauchen beim Rechnen. Und das ist 2021 dann an Elastic verkauft worden. Das heißt, ich bin jetzt das, was ich nie sein wollte, aber tatsächlich so eine Art Serienunternehmer in irgendeiner Form. Naja, ja, gut, auf jeden Fall.
Zwei Unternehmen sind jetzt noch keine...
Ich habe nach dem ersten Unternehmen mir gesagt, niemals wieder. Dann hat es 8 Jahre gedauert, bis ich es nochmal gemacht habe. Jetzt sage ich nach dem zweiten Mal nicht niemals wieder, aber mal gucken, wie lange es dauert.
Aber ich kann mir jetzt die Frage natürlich nicht verkneifen, ob du das zweite Unternehmen nicht etwas früh verkauft hast. Das wäre jetzt, glaube ich, in dem ganzen AI-Hype echt besser, ne? Vom Preisen her.
Gut, ich meine, das Ding mit Unternehmensverkäufen ist, das ist ja immer eine komplexe Angelegenheit. Und wir haben das zweite Unternehmen zu früh verkauft. Es war auch nicht unbedingt komplett einstimmig zwischen den Mitgründern, dass das verkauft wurde zu dem Zeitpunkt. Nur es ist halt auch einfach so, wenn man zusammen mit jemand anderem eine Firma gründet und dann hat man ein Team und es wächst und so weiter und dann kommt ein Angebot rein, dann, naja, kann es sehr leicht in so einer Zwickmühlensituation sein, wo einer von beiden verkaufen möchte und der andere nicht. Und das Problem ist, wenn man da keine Einstimmigkeit schafft, dann wird das Weitermachen auch richtig schwierig.
Also ist das schon so bei Startups, dass das dann so ein wie das bei Elon Musk immer so wirkt, so und das ist so ein Team, das sich da ganz stark zusammenrauft und dann durchpowert, oder ist das eine übertriebene Wahrnehmung?
Ja, ich meine, es ist ein Team, was sich zusammenrauft, auch mit gewissen Zielen, aber das heißt ja nicht, dass alle immer die gleichen Anreize im Leben haben und auch die gleichen Motivationen haben. Und da kann es durchaus Situationen geben, dass ein Angebot reinkommt, wo einer der Gründer sagt, du, das ist für mich finanziell so interessant, dass ich das machen möchte. Und der andere sagt, nee, ich will weitermachen. Und dann wird es aber wirklich schwierig, ne? Weil dann hat im Grunde der weitermachen will, muss sich dann irgendwas einfallen lassen, entweder wie er den anderen überzeugt oder wie er den anderen irgendwie rauskaufen kann. Aber das Team, wie es dann war, ist sehr leicht zu Ende.
So, was wir da an der Stelle schon gelernt haben, du kennst dich entsprechend deiner Profession mit Startups aus und wir wollen ja beide heute über Startups reden. Der Anlass ist, ich habe echt Probleme, das immer dann so zu nennen, wie das da in der EU heißt, das 28. Regime. Ich habe damit natürlich Probleme, weil bei Regime denke ich eher an Russland als an die EU. Und da wollen wir sicherlich kein 28. haben. Aber in dem geht es dann tatsächlich wiederum darum, so Rahmenbedingungen für Startups und Scale-ups zu schaffen, damit in der EU ja diese Unternehmenstypen es dann leichter haben, zu agieren, sich zu erzeugen und technologisch auch die EU voranzubringen. So würde ich das jetzt mal formulieren. Aber da ist ja schon auch ein Unterschied drin, den man so ein bisschen, glaube ich, am Namen auch ablesen kann. Es gibt da Startups und es gibt Scale-ups. Kannst du ganz kurz sagen, was da die Differenz ist?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde mal sagen, dass ein Startup ist, wenn es halt losgeht, ne? Wenn man gründet, man baut ein Produkt, man probiert Product-Market-Fit zu erreichen, man probiert irgendwie, wie es im Englischen so schön heißt, Traction zu bekommen. Und in dem Moment, wo man ein Produkt hat, was einen Markt gefunden hat und bei dem man, Entschuldigung, wenn ich hier so viel Englisch rede oder Denglisch rede, wo man eine repeatable sales motion gefunden hat, also eine Art und Weise, wie man Kunden findet, Kunden anspricht und Kunden etwas verkauft. Das ist dann der Moment, wo man normalerweise mit relativ viel Kapital reingeht, um es dann groß zu machen. Das ist die Scale-up-Phase. Das heißt, ich bin mir sicher, dass andere Leute diskutieren werden, dass der Unterschied ein bisschen unterschiedlich ist, aber meine Definition wäre, Startup ist quasi alles bis zu dem Punkt, wo man eine repeatable Sales Motion gefunden hat. Und ab dem Moment, wo man weiß, ich kann jetzt mehr Geld reinwerfen und habe Umsatz- und Gewinnwachstum, da wird es dann Scale-Up. Dann ist das große Risiko eigentlich weg und dann geht es darum, das Ding schnell groß zu machen.
Und der EU geht es dann also um beides. Vielleicht fangen wir mal andersrum an. Gibt es denn in der EU ein Problem, also ich glaube nicht mit Startups und auch nicht mit Scale-Ups, sondern vielleicht eher damit, dass wir davon zu wenig haben? Also ist das wirklich ein Problem, das man da erkennen kann?
Naja, das kann, wie alles kann man das diskutieren. Es ist aber jetzt erstmal schon so, dass in Deutschland der Großteil der börsennotierten Firmen relativ alt sind und dass wir nicht im gleichen Maße so Technologiegiganten geschaffen haben, wie das im US-Markt oder in China der Fall war. Und wenn man sagt, dass das grundsätzlich was Gutes ist, solche Tech-Giganten zu haben, dann möchte man mit Sicherheit mehr Startups haben, die auch groß werden können und die nicht zwischendurch aufgekauft werden oder sonst wie aufhören zu existieren. Und die EU hat da rein empirisch einfach weniger Erfolg drin gehabt, die letzten 20, 25 Jahre.
Und das liegt an der EU?
Ja, ne, woran liegt's? Kausalität ist immer schwierig, wenn du keine Experimente fahren kannst. Da gibt's ganz viele Gründe, warum das so sein kann. Eine Sache, die mit Sicherheit ein Faktor war, heutzutage sehr viel weniger ein Faktor ist. Meine erste Firma habe ich 2003 oder 2004 gegründet, in Deutschland als GmbH. Und da gab's in den USA schon ein sehr reifes Venture Capital Ecosystem. Da konnte man also zu verschiedenen Kapitalgebern hingehen und die haben einem auch Dinge, also Geld gegeben. Wenn man sich überlegt, Google ist ja irgendwann, ich glaube Ende der 90er, gegründet worden. Die haben ja schon Venture gekriegt, da gab es ja schon die Fonds, da gab es die Infrastruktur, da gab es die Erfahrung. Und wenn man, sagen wir mal so anno 2005 in Deutschland sich auf die Suche nach Venture-Investoren gemacht hat, im Software-Bereich, dann gab es da nicht so richtig viele. Da gab es vielleicht die Samwas und irgendwie ein paar andere, aber es war sehr, 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 sehr dünn. Das heißt erstmal, eine Sache ist, historisch gab es sehr wenig Kapital, was man da hätte einsammeln können vor Risikogeschichten. Das war noch alles sehr mit, eine Bank leiht dir Geld, um eine neue Maschine anzuschaffen. So, und dann haben wir natürlich inzwischen eine ganz andere Situation. Es ist 20 Jahre später fast, oder es ist de facto 20 Jahre später. Kapitalknappheit ist, glaube ich, heute weniger ein Problem. Was man aber in der EU durchaus noch hat, ist eine ziemlich hohe Komplexität, wenn es um nahezu alles geht. Also nur als Beispiel, meine erste Firma hatte zwei Angestellte in Spanien und das heißt, wir mussten dann eine spanische Tochterfirma gründen, damit ich in Spanien normal Leute anstellen konnte. Das ist natürlich ein großer Aufwand. Ich habe eine deutsche GmbH, ich muss dann in Spanien irgendwie bei einem Notar mit einem Anwalt und so weiter eine Tochterfirma aufsetzen, die dann dort Leute anstellen lässt, wo ich auch dann mehrere Mittelmänner habe, über die ich dann Lohnabrechnungen machen muss und so weiter. Ne? Und ich bin eine GmbH mit 10 oder 12 oder 13 Angestellten total. Die Komplexität war da schon nicht ohne. Und dann meine zweite Firma, die haben wir während Covid komplett remote aufgebaut und wir hatten, glaube ich, 7 oder 8 Jurisdiktionen Angestellte. Und es wird halt einfach ja unglaublich komplex, wenn alles, was du machen möchtest, ist eigentlich nur Leute anstellen, Leuten Aktien Anteile geben können in irgendeiner steuerlich vertretbaren Form, Lohnabrechnungen machen können mit begrenztem Aufwand. Und weil das alles so unendlich kompliziert wird, gibt es dann irgendwelche Mittelsmänner, die dir anbieten, das zu machen. Ich glaube, da gab es Startups Remote.com und Deal.com und so weiter. Die sind, glaube ich, auch heutzutage ziemlich mature. Damals, als wir mit denen angefangen haben, beziehungsweise als wir die Leute anstellen mussten, haben die uns erzählt, ja, wir können das alles machen. Und dann hat man aber genauer reingeschaut und die waren einfach überhaupt nicht compliant. Also die hatten von so Sachen wie Scheinselbstständigkeit in Deutschland noch nie gehört. Und denen war das auch quasi egal, dass das, was sie verkauften, damals rechtlich überhaupt nicht in Ordnung war. Aber letzten Endes will man als jemand, der eine Firma gründet, in der Lage sein, die Firma einfach zu gründen, es einfach haben, Kapital einzusammeln. Also ein Beispiel ist, wenn in USA oder so, die Gründungsphase ist quasi, man spricht ein paar Leute an, die Angel-Investments machen. Das sind dann Investments von, weiß ich nicht, 25.000 Euro oder Dollar. Oft mit einem sehr leichtgewichtigen Vertrag. Das nennt sich dann ein Safe. Das ist quasi ein Versprechen, in der Zukunft Aktien zu kriegen, sobald eine richtige Finanzierungsrunde gemacht wird. So, und dann sammelt man halt ein bisschen Geld ein, fängt an, baut einen Prototypen und wenn es dann irgendwie Anzeichen gibt, dass das funktionieren könnte, dann holt man institutionelle Anleger dazu. Und das funktioniert aber im US-Raum alles sehr easy über DocuSign per E-Mail. Und jetzt ist es aber so, wenn du in Deutschland dann irgendwelche Beteiligungen in eine GmbH reinholen willst, dann wird es sehr leicht, sehr kompliziert und du musst alle Leute vor Ort vor einem Notar karren. Und Gott helfe dir, wenn du Angestellte in mehreren europäischen Ländern hast und denen allen Aktien geben musst, weil du musst zum Teil dann sehr vorsichtig deine Aktienoptionspläne immer auf die lokalen Steuerrechtsprechungen anpassen, damit der Angestellte nicht in der Situation ist, auf Optionen, die noch gar nichts wert sind, Steuern zahlen zu müssen. Das ist also alles sehr, sehr, sehr hakelig und sehr, sehr arbeitsintensiv und sehr, sehr fehlerträchtig. Und das hilft mit Sicherheit nicht. Also wenn ich in den USA bin, klar, ich habe da auch die Schwierigkeit, dass ich von State zu State Regulationsunterschiede habe. Ich muss auch normalerweise mir eine externe Firma besorgen, die mir die Lohnabrechnung macht und dafür sorgt, dass die Leute krankenversichert sind. Aber am Ende ist die Rechtsprechung in den USA, auch die steuerliche Rechtsprechung in den USA, sehr viel homogener, als das in Europa der Fall ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es der einzige Faktor ist, aber es ist mit Sicherheit ein signifikanter Faktor, dass es in Europa sehr viel schwerer ist, eine Firma aufzubauen.
Also quasi die Rechtsgrundlagen sind wesentlich komplexer,
ja.
Wenn ich das raushöre. Dann überhaupt Kapital zu finden. Also mein Eindruck vom US-Startup- und Scale-Up-Markt, wenn wir mal bei den Begriffen bleiben, ist ja, dass das dort quasi industrialisiert ist. Also in einer Form, die Europa auch heute nicht erreicht hat. Also wäre mein Eindruck.
Ja, wobei das mag stimmen, aber zum einen gibt es inzwischen relativ viele europäische VC-Fonds auch. Und zum zweiten zögern ja auch die amerikanischen VC-Fonds eigentlich nicht, auch in Europa zu investieren, wenn das irgendwie mit vertretbarem Aufwand möglich ist.
Aber das will man ja hier eigentlich nicht, ne? Wenn wir das jetzt mal so in dieser neuen Welt denken, die ja auch eine gewisse Unabhängigkeit von den USA möchte. Da höre ich ja jetzt schon immer öfter, ja, wir müssen auch gucken, dass dann eben nicht die US-Tech-Konzerne das finanzieren.
Naja, es sind ja nicht unbedingt die US-Tech-Konzerne, sondern es sind die US-Venture-Fonds dann. Also ich glaube, worauf ich hinaus will, ist vielleicht ist meine Sicht da auch verzerrt, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es eine Kapitalknappheit gibt. Wenn du ein gutes Team hast und eine gute Geschichte, kriegst du das Kapital schon. Eventuell kriegst du bei den europäischen VCs schlechtere Bedingungen als bei den amerikanischen VCs. Das liegt daran, dass die amerikanischen VCs haben mehr Tail-Events, also quasi mehr Outlier-Aktien oder mehr Outlier-Börsengänge gesehen, die sehr, sehr große Returns gebracht haben. Und die sind dementsprechend generell risikofreudiger. Aber ich würde nicht sagen, dass der, also 2005, 2006 war der Unterschied massiv, also wirklich gigantisch. Und heutzutage hat man auch in Europa eine funktionierende VC-Infrastruktur eigentlich. Deswegen, das Problem sehe ich als nicht komplett gelöst. Also das Problem, dass man nicht in Europa an die Börse geht, ist weiterhin ein Problem. Und dass es die großen Erfolge hier nicht gibt, ist ein Problem. Aber dass es in der Frühphase keine Finanzierung in Europa gibt, ist im Moment zumindest kein Problem, was ich sehe.
Okay, also da hat sich schon mal was verbessert. Das ist ja auch nicht schlecht, ja, wenn wir auch mal was Positives hier erzählen können. Aber es bleibt ja dann natürlich trotzdem der regulatorische Rahmen, der, kann man aber auch sagen, natürlich bis zu einem gewissen Punkt auch historisch bedingt ist, ne? Also Europa ist ja halt grundsätzlich noch nicht so weit wie die USA, wird es vielleicht auch nie sein. Das wissen wir ja aus heutiger Sicht nicht, aber da finden sich halt tatsächlich verschiedene Länder mit verschiedenen rechtlichen Dogmatika wieder und das muss ja irgendwie zusammengeführt werden. Also das ist jetzt wahrscheinlich dann auch, selbst wenn man mit gutem Willen rangeht, kein schneller Prozess, das zu homogenisieren.
Naja. Es ist halt ein bisschen die Frage, wie viel Zeit man dafür hat, ne? Also man kann jetzt argumentieren, dass auch eine Kleinstaaterei mit Zollgrenzen alle 200 Kilometer war historisch gewachsen. Und irgendwann muss man das halt aufräumen. Und da ist jetzt mal, also da ist jetzt die letzten 20 Jahre nichts passiert. Es ist nicht wirklich einfacher. Also es ist sehr viel einfacher jetzt heutzutage irgendwie eine Seed-Runde oder auch eine Serie A in Europa zu kriegen. Es ist nicht einfacher geworden, innerhalb Europas irgendwie eine Firma großzuziehen.
So, jetzt habe ich ja vorhin schon dieses 28. Regime erwähnt und das Erste, was mir da ins Auge fällt, ist, es ist freiwillig.
Ja, gut.
Also Es soll einheitliche rechtliche Rahmenbedingungen schaffen. Ja, also das im Grunde, was wir jetzt gerade diskutiert haben, was es bräuchte. Und dadurch den Betrieb von Unternehmen in der EU erleichtern, also gerade Startups und Scale-Ups. Aber es würde natürlich auch allen anderen Unternehmen, glaube ich, helfen und ein gewisser Bürokratieabbau sein. Aber da sind wir halt dann schon wieder beim Punkt, solange das freiwillig ist, wird es dann wahrscheinlich schwierig zu sagen, alle werden das umsetzen, sondern das wird weiterhin so ein bisschen Flickenteppich bleiben. Ne?
Naja, was soll ich dazu sagen? Also es kann gut sein. Es gibt den schönen und bösen Satz von Zbigniew Brzezinski, das war der National Security Advisor unter sowohl Carter als auch später nochmal unter Obama. Der hat mal gesagt, dass Europas einzige Ambition ist, noch das bequemste Altersheim zu sein. Und wenn man gerne eine Zukunft für Europa möchte, wo wir uns darauf spezialisieren, Delikatessen an amerikanische und chinesische Touristen zu verkaufen, dann kann man das so machen.
Ja, naja.
Naja, ich meine, ja. um's ganz böse zu sagen, ich bin seit 20 Jahren, hoffe ich darauf, dass die EU die Kurve kriegt und mit mehr Alter und Introspektion und auch mal mit einem Therapeuten merkt man oder lernt man ja dann auch irgendwann loszulassen, ne, und zu sagen, die Menschen kriegen die Resultate, die sie wollen auch manchmal und die EU möchte scheinbar ein Delikatessmuseum werden.
Okay, jetzt muss ich anfangen, die EU zu verteidigen. Das ist jetzt auch nicht so mein bevorzugtes Genre, aber mal was Positives. Erstens, sie haben das Problem erkannt. Ne?
Also ja, das
die
ist EU super, sagt ja tatsächlich.
Ganz klar, dieser fehlende rechtliche Rahmen für alle oder der einheitliche rechtliche Rahmen, das ist wirklich ein Problem, das wir angehen müssen. Wahrscheinlich aus einer EU-Logik heraus gedacht ist, dieses freiwillig auch so zu deuten, dass man dann sagt, naja, also wenn die großen Länder sich da absprechen und das mal umsetzen, dann werden genug kleine Länder folgen. Und ob du dann noch, jetzt sage ich es mal ganz böse, in der Slowakei bei den Putin-Freunden, ob die da noch mitmachen müssen, ist uns vielleicht auch egal. Ne? Also, dass man quasi auf alle Fälle einen groß genug Rechtsrahmen hat und die Freiwilligkeit es dann vielleicht dazu führt, dass es schneller kommt, als wenn man das ausdiskutiert, bis jeder zufrieden ist und zustimmt. Ne? Weil das ist ja auch ein Problem in der EU.
Ich meine, das macht ja auch ein bisschen Sinn. Also Politik als die Kunst des Machbaren. Bevor man dann irgendwas hat, was 10 Jahre dauert und nichts wird, muss man dann halt mal schauen, wie man vorwärts machen kann. Also kann jetzt auch sagen, dass das Freiwillige, also wenn es freiwillig und schnell geht, ist es schon mal gar nicht so schlecht. Ich wollte noch mal ganz kurz einwerfen. Mir hat letztens jemand erzählt, ich glaube, das war sogar mein Bruder, dass das 28. Regime jetzt auch gerne Nulltes Regime genannt wird. Das finde ich vielleicht tatsächlich als Namen auch beinahe besser. Also für die Zuhörer, die davon noch nie gehört haben. Die Idee von diesem Regime ist quasi, man hat schon 27 rechtliche Regimes, ja, von den 27 Mitgliedstaaten, wie man da Firmen aufbauen kann. Und man möchte jetzt gerne ein weiteres Regime schaffen, was quasi überall gilt und überall funktionieren könnte. Das wurde anfangs das 28. genannt. Ich persönlich finde auch von der Informatik, die ja da berühmt dafür ist, dass sie mit Null zählend anfängt, finde ich das nullte Regime als Namen sehr viel schöner.
Okay, das ist eins der Ziele, haben wir ja gerade genannt. Ne? Wir haben ja gesagt, also im Grunde Unternehmensgründung, Registrierung, das muss alles viel einfacher werden. Und da sind aber so Sachen, wo ich mich dann schon wieder frage, ist schön, dass die EU das so vereinheitlichen will, aber wieso schafft man das zum Beispiel in Deutschland nicht, sowas einfach zu machen? Also ich habe im Ausland in 2 Tagen eine Firma gegründet, kriege ich in Deutschland nicht hin.
Ja, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Es gibt Leute, die sagen, das ist die Notarslobby. Ich habe da keine genaue Ahnung. Es ist richtig, dass in Deutschland sehr viele Dinge vom Notar müssen, die eigentlich auch online zu erledigen sein könnten. Es ist auch richtig, dass in Deutschland, glaube ich, eine sehr hohe Fragmentierung existiert, was so IT-Projekte angeht, dass die auf Landesebene zum Teil gemacht werden oder noch drunter. Ja, also meine Sicht ist, dass so eine Firma registrieren, eine Mehrwertsteuer-ID zu bekommen oder auch Leute, also Menschen vernünftig sozialversicherungspflichtig anzustellen und Lohnabrechnungen zu machen, das sollte alles schon gut online einfach gehen. Und noch besser wäre es natürlich, wenn das sogar europäisch irgendwie in einem Interface ginge. Ne? Also, dass ich im gleichen Interface die Lohnabrechnung für jemanden in Frankreich wie in Portugal machen kann oder in Deutschland halt. Weil die Ressource, die in so einem Startup halt echt oft begrenzt ist, ist die Aufmerksamkeit der Gründer. Und wenn die 5 Mittelmänner managen müssen, um in 5 Ländern Leute anzustellen, dann ist das halt unglaublich ressourcenintensiv, nicht im Sinne von Finanzressourcen, sondern im Sinne von der raren Ressource Aufmerksamkeit. Ja, und das bremst halt. Das ist nicht gut, weil Europa hat ja, wir haben eine große Bevölkerung. Wir haben eine große Bevölkerung mit einem hohen Ausbildungsstand. Es sind sehr, sehr viele Leute, also sehr viel der globalen Tech-Infrastruktur ist von irgendwelchen Europäern im Ausland gebaut worden. Also man muss dann einfach Wege finden, wie diese Ressource all dieser cleveren Menschen hier auch vernünftig genutzt werden kann.
Ist das tatsächlich so ein gängiges Thema bei Startups, dass dann da verschiedene Länder im Spiel sind? Dass da einer dann in Spanien sitzt, einer in Portugal und der dritte in Frankreich und irgendwie die Zentrale in Deutschland?
Ich weiß es nicht, ob es ein gängiges Thema bei Startups per se ist. Es war ein gängiges Thema bei allen meinen Startups. Also es ist ja immer sehr, sehr schwierig von Samplegröße 2 zu verallgemeinern.
Ja.
Aber ich meine, eine wichtige Frage, selbst für einen Großkonzern wie Google, wenn der irgendwo ein Büro aufmacht, ist ja immer, macht das Sinn, da ein Büro aufzumachen? Habe ich da genügend Labor Supply? Also finde ich da genügend Leute, die die Arbeit, die ich da machen möchte, auch machen können, um dass sich das lohnt? Ne? Das heißt, man hat eigentlich immer einen Pool von Menschen, die man anstellen möchte. Und je größer dieser Pool ist, desto besser zum gewissen Grad. Also ich meine, ich habe, wenn ich in den USA bin, die gesamten USA anstellbar. Wenn ich jetzt nur in Deutschland sitze, habe ich halt nur in Anführungsstrichen 80 Millionen Leute. Wenn ich in Belgien sitze, nochmal sehr viel weniger. Also ich würde schon sagen, dass der Normalfall, wenn man irgendwas technologisch Ambitioniertes macht, ist, dass man Leute aus mehreren Ländern zumindest anstellen muss.
Also der Talentpool da ist eher beschränkt in dem Bereich.
Naja, ich meine, der Talentpool ist ja nicht immer beschränkt. Also für alles Ambitioniertes per Definition. Ne? Also wenn ich was Ambitioniertes mache, ich habe in einem beliebigen Feld eine Gauss-Verteilung ungefähr der Fähigkeiten, dann ist immer das rechte Ende der Kurve, wo die wirklich guten Leute sitzen, das ist immer sehr dünn. Man hat einfach relativ dünne Tails in so einer Verteilung. Und das ist immer besser, wenn man mehr hat, vor allem, weil man ja auch konkurriert mit anderen Leuten.
Ja, da habe ich ja schon wieder die Frage, ob das nicht so eine fiese Methode ist, um niedrigere Löhne zu bezahlen. Aber da würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, da geht es ja um Exzellenz.
Ja, und
da ist das weniger ein Thema.
Ich kann ganz klar sagen, als ich in Deutschland und in Spanien eine Firma hatte, waren die Löhne die gleichen.
Mhm.
Da hatte sich einfach nichts getan. Bei der zweiten Firma haben wir moderate Anpassungen gehabt. Also wir hatten einen Mitarbeiter in Seattle, der hat ein Seattle-konformes Gehalt auch kriegen müssen. Aber am Ende hatten wir Leute in der ganzen Welt, also ne, in USA, in Irland, in der Schweiz, in Deutschland etc. Und das hat überhaupt nichts mit Lohnkosten zu tun. Das hatte nur zu tun mit, wo finde ich Leute, die Arbeit machen können.
Thema arbeitsrechtliche Vorgaben. Ist das da auch in so einem Startup überhaupt ein Thema?
Das ist eine interessante Frage, ne? Weil das ist, glaube ich, eines der Gegenargumente gegen das 0. Framework oder das 28. Framework, dass es da irgendwie eine Art Wettlauf auf den niedrigsten Standard geben würde. Und meine Frage ist erstmal, was meinst du konkret? Also ne, Betriebsrat, Schwangerschaftsurlaub oder was für Dinge?
Ja gut, also dass Startups keine Betriebsräte mögen, ist klar. Ich glaube, da würdest du mir jetzt auch nicht unbedingt widersprechen, aber ich glaube,
ja,
es geht
wobei,
eher um die...
Ich würde selbst da sagen, das ist, glaube ich, gründerabhängig und individuenabhängig. Also persönlich finde, dass das Recht auf sich organisieren und Betriebsrat wählen und so weiter ist ein gutes Recht und ich hätte da auch als Gründer nichts gegen gehabt, wenn das passiert wäre. Also weil am Ende... Wir haben keine Größe gehabt, wo das wirklich wichtig war. Wenn du irgendwie 13 Leute bist, können viele Dinge auf dem kurzen Weg irgendwie geregelt werden. Aber ich finde grundsätzlich die Existenz von einem Betriebsrat ist relativ inoffensiv. Weißt du, das ist ein gutes Ding. Das ist Teil des der Unternehmenskultur in Deutschland. Das kann man so machen. Es ist eine interessante Frage, wie man sowas in einem 28. Framework unterbringt oder in einem 0. Framework. Wobei man da auch sagen kann, gibt ja auch da Regelungen über Betriebsstellengröße. Das heißt, dann kann man auch argumentieren, hey, auch wenn du unter dem 28. Nullten Framework bist, sobald du in Deutschland mehr als x Angestellte hast, haben die auch ein Recht für sich, in Deutschland einen Betriebsrat zu wählen. Das sind ja alles Dinge, die man machen kann.
Setzt dann halt natürlich auch Anreize dahingehend, dass Betriebe dann eben nicht in Deutschland gegründet werden oder verlegt werden und so weiter. Ne? Das
ich glaube tatsächlich
wieder kompliziert. Ne?
Ja, aber ich glaube tatsächlich nicht. Also vielleicht für irgendwie sowas wie DoorDash, für irgendwelche Delivery-Dienste, wo eine Art Lohndumping für die Lieferanten Teil der Idee ist. Da ist es vielleicht relevant. Davon haben wir auch in Deutschland meiner Meinung nach oft zu viele gehabt. Also die deutsche Startup-Kultur war jetzt nicht immer auf Ideen, die einen sehr hohen technologischen Mehrwert gebracht haben. Es waren ja oft sehr, sehr kommerzielle Ideen. Worauf ich aber hinaus will, ist, wenn du eine Firma hast im Extrembeispiel wie junges Google, da ist dir das total egal, was für Arbeitsregulationen man hat. Ich meine, Kalifornien ist in Amerika mit Abstand der unfreundlichste, also für den Arbeitgeber der unfreundlichste Ort. Das hat Google überhaupt nicht gestört im Wachstum. Insofern, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich habe den Eindruck, dass so Dinge wie Betriebsrat etc., die stellen in der Praxis weniger Hindernis dar, als viele Leute es glauben. Aber wie gesagt, das schließe ich auch nur aus meiner persönlichen Erfahrung. Und ich habe noch nie eine Firma gegründet, wo Teil des Geschäftsmodells war, meine Leute unter unglaublichen Stress und schreckliche Arbeitskonditionen zu setzen. Dass wenn das mein Betriebsplan oder mein Businessplan ist, dass ich dann das nicht mag, wenn die mehr Rechte haben. Das ist eine andere Story auf einem anderen Blatt.
Klar, also beim Startup ist es, glaube ich, weniger ein Problem. Da reden wir dann eher schon über den Bereich der Scale-Ups, wenn dann halt eine gewisse Größe erreicht ist und quasi sich so ein Markt schafft oder man in Märkte eindringt, um sie dann für sich zu erobern. Ne? Das wäre dann auch eher dieser Bereich, über den wir da reden. Und da kann man ja sicherlich auch nochmal Unterschiede dann ziehen. Was ich mich halt frage ist, also ich glaube, dass es erstmal eine grundsätzlich gute Idee ist, Bürokratisierung und so weiter abzuschaffen, wenn sie absolut nicht notwendig ist. Und ich glaube, für viele Dinge ist sie nicht so notwendig, wie wir glauben in unserer aktuellen Politik. Aber ist das tatsächlich etwas, wo du sagen würdest, so ein Startup wird dadurch in seiner Innovationsfreude behindert?
Man hat mit Sicherheit mehr Kram, um den man sich kümmern muss, als das der Fall wäre, wenn es einfacher ist. Ne? Also man wird sehr schnell, wird man Experte für sowas wie internationale Transferbepreisung. Ne? Also weil du möchtest eigentlich nur eine Firma gründen, aber dann hast du plötzlich eine Tochterfirma und dann musst du irgendwie die IP-Rechte aus der Tochterfirma an die Mutterfirma schieben. Und plötzlich redest du halt über Transferbepreisung zwischen multinationalen Unternehmen, obwohl du 10 Mann bist. Das ist schon, das ist eine Komplexität, die jemand, der in den USA gründet und in den USA dann erstmal skalieren kann, der hat diese Komplexität nicht. Und das setzt natürlich dann Ressourcen fest erstmal, die du nicht anderweitig verbrauchen kannst. Insofern, ich glaube auf jeden Fall, dass die Schwierigkeiten in Europa einfach länderübergreifend Kapital zu sammeln, einfach länderübergreifend Leute anzustellen, einfach länderübergreifend Leuten ihre Aktienanteile geben kannst, ist in der Startup-Seite ein Problem. Auf der Scale-Up-Seite kommen dann Probleme hinzu, wie die Kapitalmarktfragmentierung in Europa etc. etc. Und wenn wir von Bürokratieabbau reden, ich muss dazu sagen, mir ist die Existenz der Bürokratie relativ egal, aber bitte den Reibungsverlust abbauen. Also was ich damit meine ist, die einzelnen Länder können ja gerne hinter den Kulissen eine beliebig große Bürokratie für alles, was sie machen wollen, fahren. Aber es muss für denjenigen, der gerade eine Firma gründet, einfach sein, sich rechtskonform zu verhalten und allen Leuten ihren Lohn zu zahlen und ihre Anteile an eine Firma zu geben, etc. etc.
Also nicht nach außen tragen quasi die Bürokratie.
Genau. Also weil das ist eine interessante Geschichte. Ich hatte letztens eine Unterhaltung darüber, wie geht man damit um? Da du ja neben den 27 Ländern hast du ja auch 27 Krankenversicherungssysteme und 27 Rentensysteme. Und wie verhindert man denn jetzt, dass wenn man ein 28. oder 0. Framework schafft, dass dann Unternehmen hingehen und eine Art Sozialdumping machen, in denen sie Leute, die dann zum Beispiel in Deutschland arbeiten, aber in stellen wir uns mal vor, es gäbe irgendwo in Zentraleuropa ein Land, was irgendwie ganz niedrige Abgaben hätte, dann registriert man die in dem Land mit den ganz niedrigen Abgaben, hat die aber die ganze Zeit in Deutschland arbeitend und hat damit im Grunde genommen das Sozialversicherungssystem und das Gesundheitssystem in Deutschland umgangen, obwohl man es belastet. Und da sind wir uns ja alle einig, dass wir so eine Art Dumping nicht wollen, ne? Und dass das auch ein Risiko bei dem 0.28. Framework ist. Das heißt, du willst eigentlich noch eine Situation haben, wo du zwar in Europa grenzübergreifend Leute anstellen willst, aber trotzdem die Sozial- und Rentenabgaben an die richtige Adresse gehen. Naja, und das klingt jetzt wie eine total Gaga-Idee, aber man könnte es durchaus auch machen, dass du dann halt, wenn du unter diesem 28.0. Framework Arbeitnehmer bist, brauchst du eine Handy-App und die Handy-App übermittelt halt anonymisiert deinen Aufenthaltsort im Sinne von, in welchem Land bist denn du? Und dann wird deine Lohnabrechnung aufgeteilt, je nachdem, wie viele Tage du in welchem Land verbracht hast. Also das muss ja lösbar sein, irgendwie, ohne dass man gleich alle Sozialsysteme, alle Rentensysteme und so weiter vereinigt. Also wenn wir darauf warten, dann warten wir im Grunde genommen auf ein föderales Europa ohne Differenzen in den Sozialsystemen und das wird jetzt nicht so schnell kommen.
Ja, aber den Ansatz, das so zu denken, gibt es ja durchaus in diesem 28. Regime. Weil eine der Ideen ist ja, dass es quasi nochmal jetzt, also es gibt ja schon die europäische SE, ne, das ist die Europäische Aktiengesellschaft, die aber immer noch, wenn ich das richtig verstehe, landesspezifisch ist. Und jetzt möchte man quasi eine europäische Gesellschaftsform, ähnlich der GmbH, heißt es da, die über ein digitales EU-Register in kurzer Zeit gegründet werden kann.
Ja.
Dann gibt es ein geringes Mindestkapital und verpflichtende Rücklagenbildung, wie hoch auch immer. Aber das klingt ja schon so ein bisschen so, als ob man quasi dieses vom Land für Land hebt auf EU. Und dann ist es so ein bisschen übergreifend. Und dann geht es vielleicht nur noch darum, wo die Leute wohnen, ja, am Ende. Also das wäre ja da schon so gedacht, dass man quasi sagt, der Nationalstaat fällt da zunehmend raus. Also wie gesagt, ich kenne jetzt die Umsetzung, werden wir sehen, aber das sind ja die ersten Anleihen dazu.
Ja, also ich weiß nicht, inwiefern der Nationalstaat da rausfällt, weil man wird ja dann gucken müssen, wie und wo wird die besteuert, wie und wo fließen welche Abgaben hin. Das wird man ja weiter irgendwie aufteilen müssen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Einzelstaaten in der EU bereit sein werden, dass das in irgendwelche EU-Töpfe fließt. Insofern wird man da irgendeinen Weg finden müssen, dass das fair aufgeteilt wird.
Ja, ja, also mir fällt sowas nur auf, weil es ja jetzt schon so eine Debatte gibt in der EU auch, die darum geht, dass die EU auch zunehmend mehr eigene Einnahmen braucht. Ne?
Ja.
Und ich meine, auf EU registrierte Firmen wären ja so der erste Ansatzpunkt dazu, so diese Einnahmen irgendwann mal zu erreichen. Aber klar, da müssen dann natürlich die Staaten auch zustimmen und so weiter. Aber ich erkenne da so einen gewissen Trend oder sehe ihn zumindest gefühlt.
Ich würde ihn auch gerne erkennen. Also ich meine, ich muss dazu sagen, bei all meinem Gefluche auf die EU, ich bin im Herzen der größte europäische Föderalist. Also ich denke mir immer noch, man sollte sich eventuell, also auf kleiner Ebene die Schweiz ansehen, wie sie das mit ihren Kantonen macht und sich dann überlegen, ob man so eine Struktur nicht europaweit hinbekäme. Aber das ist meine persönliche politische Überzeugung. Und dann muss ich auch sagen, dass diese Träumerei die letzten 20 Jahre auch, also mich dessen belehrt haben, dass es eine ziemliche Träumerei ist.
Aber jetzt unabhängig davon, wir hatten das vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, als ich gesagt habe, könnte Deutschland nicht sowas einfach für sich selber umsetzen, wenn es das möchte, und angeblich möchte unsere Regierung das ja. Viele der Dinge, die wir da diskutieren, habe ich halt immer wieder das Gefühl, das sollten eigentlich gar keine EU-Themen sein, in dem Sinne, als dass eigentlich jedes Land das Bestreben haben sollte, ohnehin für sowas Lösungen zu finden.
Ja.
Also das Einfachste ist natürlich so eine Unternehmensregistrierung, die man dann halt sehr stark vereinfacht. Andere Sachen sind komplizierter, da braucht man explizit die EU, also wenn man dann über verschiedene Steuersysteme redet, die gemanagt werden müssen. Aber ich habe halt nicht das Gefühl, und das ist das, was mich so irritiert, dass trotz allem Gerede halt auch auf nationaler Ebene erstaunlich wenig passiert bei diesen ganzen Themen.
Ja, ich bin jetzt nicht so unglaublich nah an der Diskussion in Deutschland gerade. Ich glaube, was mir im Breiteren auffällt, und jetzt werde ich mich als Open-Source-Wahnsinniger outen, aber was sehr viel digitale Infrastruktur angeht, haben fast alle europäischen Länder die gleichen Probleme, im Sinne von die Dienstleistungen, die so ein Staat, oder die Dienstleistung ist so ein komisches Wort, aber die Leistungen, die ein Staat erbringen muss, die sind oft recht ähnlich. Ne? Also ich meine, jedes Land braucht irgendeine Behörde, die Führerscheine verwaltet und rausgibt. Jedes Land braucht eine Behörde, wo Personalausweise oder Ähnliches verwaltet und rausgegeben werden oder halt auch Firmen registriert werden. Und da frage ich mich manchmal, gerade wenn ich sehe, wie heterogen die Qualität in der Umsetzung von solchen Dingen im Digitalen ist, wo dann jedes Land irgendwie einzeln aus mangelnder Expertise irgendwelche Beratungsfirmen engagiert, die dann nicht besonders gute digitale Lösungen bauen. Da frage ich mich manchmal, warum man nicht mehr von diesen Dingen quasi europaweit als Open Source baut, im Sinne von jedes Land stellt zwei Entwickler ab, die an den Dingen schrauben, und jedes Land kann sich dann die Open Source Variante dafür auf ihr Problem spezialisieren. Aber ich finde es schon faszinierend, wie, ich meine, wir wachsen ja alle inzwischen auf mit sowas wie Gmail, Cloud Storage etc. etc. Also wir sind ja einfach gewohnt, dass sehr viele unserer Daten sehr leicht verfügbar sind und man sehr viele auch komplizierte Prozesse online so leicht erledigen kann. Und dann interagiert man mit der Regierungsinfrastruktur und da sind die Dinge oft schwerfällig oder qualitativ nicht so super etc. Und das ist manchmal halt auch ein Problem von mangelnden Skaleneffekten einfach. Ne? Also die, wenn du ein kleineres europäisches Land bist, gut, wenn du sehr klein bist, siehe Estland, dann kannst du es hinkriegen, das alles sehr gut zu machen. Aber dann gibt es halt Länder mit 10, 15 Millionen Einwohnern, die dann auch nicht die Ressourcen haben, das irgendwie in hervorragend aufzustellen. Und da frage ich mich generell, kann man nicht eigentlich diesen Infrastrukturen gemeinsam bauen? Und dann ist es nicht mal notwendig, die rechtlichen Dinge zu vereinheitlichen, vorausgesetzt, man hat gute Schnittstellen, die dann automatisiert werden können, dass man die ganze Komplexität irgendwo verstecken kann. Aber da bin ich auch wieder im Träumermodus. Insofern halte ich jetzt mal die Klappe.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja vorhin schon selber erwähnt, dass man in Deutschland auf Landes- und Kommunenebene oder darunter eigene IT-Projekte noch am Laufen hat. Und dass man die dann quasi aus so einer EU-Kooperation übernimmt, ist, also aktuell arbeiten wir, glaube ich, dran, das Thema zu entzerren. Das ist eine der großen Aufgaben der aktuellen Bundesregierung. Aber da dann schon den nächsten Schritt zu sehen, da tue ich mich ein bisschen schwer mit, muss ich sagen.
Ja, ich finde es gerade ganz spannend. Ich wohne ja inzwischen, also ich habe längere Zeit, ich habe über 10 Jahre in der Schweiz gewohnt, wohne jetzt in Frankreich. Und es ist schon interessant zu sehen, dass Frankreichs Bürokratie auch berühmt und berüchtigt schwerfällig ist. Allerdings dann, ich kann da gar keine Wertung machen, welche Bürokratie jetzt schlimmer ist oder besser. Ich kann nur die Beobachtung machen, dass die französische Bürokratie sehr, sehr zentralisiert in Paris ist. Und aber zumindest was das Digitale angeht, aufgrund von der größeren Zentralisierung dann im Digitalen zumindest minimal besser funktioniert als die Digitalisierung in Deutschland. Vielleicht aufgrund der Tatsache, dass es zentralisierter ist. Es gibt ganz viele andere Dinge, die dafür schlechter funktionieren aufgrund der Zentralisierung. Insofern möchte ich da gar keine Wertung abgeben. Ich habe nur den Eindruck, dass gerade bei Softwareprojekten, wo man ja im Grunde genommen eine vereinheitlichte Schnittstelle in irgendeiner Form haben möchte und auch eine gewisse Größe braucht, dass da diese Skaleneffekte gut tun.
Ja, da wird aber wahrscheinlich auch anders mit Daten umgegangen als bei uns, ne? Also unser größtes Projekt in Deutschland ist ja aktuell, dass wir irgendwie schaffen müssen, dass der Bürger seine Daten nur einmal eingeben muss und dann jeder davon zehren kann in den Ämtern, statt ja, sie jedes Mal neu einzugeben und ähnliches, ne? Das wäre dann bei der Zentralisierung wahrscheinlich auch nicht mehr oder ist nicht mehr der Fall.
Ja, also man hat zumindest, wie gesagt, ich habe in Deutschland mit den Online-Diensten, ich musste 2011, als Google meine erste Firma gekauft hat, wollten die das Team in der Schweiz haben, da bin ich dann nach Zürich gezogen. Das heißt, mein Wissensstand, wie die Interaktion mit der deutschen IT-Infrastruktur ist jetzt halt out of date. Man hat in Frankreich mit France Connect halt quasi ein Login für alle Regierungsseiten, ne? Von Steuern zum Führerscheinbehörde zu all diesen anderen Dingen. Und das funktioniert auch ganz gut.
Also ich habe festgestellt, dass in Sachen Digitalisierung eine sehr große Triebfeder sein kann Korruption, weil Behörden dann feststellen, dass mit Digitalisierung besserer Datenabgleich möglich ist und sie dann schneller Ansprechpartner finden, um ihr Geld einzutreiben. Also die Angestellten der Behörden.
Ja.
Und es auch viel besser recherchierbar ist, was die Leute so im Internet alles auf Social Media dokumentieren und man dann illegalen Surflehrer irgendwo entdecken kann, weil der ja irgendwie dann doch Werbung machen muss, um Kunden zu kriegen und ähnliches. Also es gibt da so ganz verschiedene Anreizsysteme, aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir in Deutschland oder in der EU in der Breite ausgerollt sehen wollen.
Nee, mit Sicherheit.
Wie kommen wir denn jetzt raus aus unserer Geschichte hier?
Ja, also ich meine, eine große Hoffnung ist natürlich, dass dieses Nullte Framework tatsächlich eine Vereinfachung schafft. Toi, toi, toi. Und dann hat man halt noch ein bisschen die Fragestellung, gerade bei den Scale-Ups, wie verhindert man das oder wie macht man es attraktiver, dass ein Börsengang auch an europäischen Börsen passiert? Da hat man das größere Problem, dass man da so einen Lag-Effekt hat, dass in die US-Finanzmärkte fließt viel Geld, weil die gute Returns gebracht haben die letzten Jahrzehnte. Also fließt, ne, bringen die auch weiter gute Returns. Und dann ist man als jemand, der Kapital einsammelt, natürlich schön dumm, wenn man in einen Markt geht, wo das Kapital teurer ist. Da muss man dann sehen. Aber es hilft natürlich mit Sicherheit auch nicht, dass wir auch in Europa dann, wie viele Börsen haben wir in Europa? Haben wir wahrscheinlich 27 Börsen, noch mehr?
Nein, wir haben ja allein schon in Deutschland haben wir ja ein paar. Also
Es
gibt ja Berlin, Hamburg und Düsseldorf gibt zwar noch einzeln, hängen aber zusammen. Stuttgart haben wir noch, hängt ja damit, glaube ich, mit der Euronext noch zusammen. Ist ja noch mit Tradegate, das hing früher an Berlin, jetzt nicht mehr, glaube ich. München, Frankfurt, Klassiker.
Wobei natürlich, also auch in den USA hat man ja viele Exchanges, ne? Also man hat ja den irgendwie Chicago, man hat New York, man hat etc. etc. Ja, ja. Das muss ja alles. Also die Existenz mehrerer Exchanges muss noch nicht das Problem sein, aber die Absenz von einem einheitlichen Rechtsrahmen und andere Sprachen und Regularien und so weiter, das ist dann schon, wird dann schon irgendwann ein Problem.
Also ich meine, London, dahingehend, genau, war London ein großer Verlust, muss man sagen. Über London lief halt sehr viel an Finanzierung. Also die Europäer haben es ja bis heute noch nicht hingekriegt, das Clearing für ihre Optionen, also die Derivate und den ganzen Kram, wieder zurückzuholen nach Europa. Das läuft immer noch über London.
Ah, sehr gut.
Also, weil wir die Technik nicht auf die Reihe kriegen, um mal hier in unserem Kontext auch das noch zu erläutern. Also ja, es gibt dann immer so ein bisschen Kappelei zwischen quasi Frankfurt und Paris, aber das ist alles umsatztechnisch auf einem Niveau, was im Grunde vernachlässigbar ist, wenn man es in einer weltweiten Konkurrenzsituation sieht. Und das ist auch eins dieser Probleme. Und was wir jetzt bei uns hier in den Mikroökonomen immer wieder als Thema haben, ist halt, und das passt eigentlich sehr gut dazu, in Europa tut man sich seit Ewigkeiten sehr schwer damit, eine Bankenunion zu schaffen. Und der Hauptgrund ist, Staaten müssen abgeben. Wenn man große Banken haben will, die global Finanzierungsleistungen rausgeben können, vor allen Dingen für eigene Unternehmen, dann braucht man halt eine gewisse Größe. Und für eine gewisse Größe ist wiederum eine Konsolidierung erforderlich. Und da sieht man jetzt halt schon an der Commerzbank, die ja gerade übernommen werden soll von der UniCredit, was aber wiederum keiner will, dass das halt super schwierig ist in Europa einerseits und dann halt noch die fehlende Vereinheitlichung bei der Bankenregulierung, wo da auch viel mehr gemacht werden könnte, die ist dann noch das nächste Thema. Also wir haben super viele Baustellen in Sachen Finanzmarkt.
Da werde ich dir irgendwann nochmal bei anderer Gelegenheit Löcher in den Bauch zu fragen, weil gerade wenn sich in Amerika dann irgendwie die großen Nicht-Bank-Credit-Akteure irgendwie hier BlackRock, Apollo etc. ansieht, dann müsste man sich ja schon fragen, warum sowas nicht auch in Europa existiert. Ne? Also braucht man wirklich die Bankenunion, um die Kreditschöpfung da haben zu können. Aber das ist jetzt nicht für heute ein Thema, sondern ich bin gerade fasziniert von dem, was du gesagt hast, dass das Optionsclearing noch in London sitzt weiter.
Sollte jetzt, glaube ich, dieses Jahr rübergezogen sein und dann kam irgendwann, dann wird das nichts mehr oder nächstes Jahr oder so. Also das dauert noch länger, falls es überhaupt kommt. Und es gibt Argumente, die auch sagen, es sollte eigentlich dort bleiben, weil man dann auch immer noch sage ich mal, eine offene Tür für London hat. Und ich glaube, der europäische Kapitalmarkt würde unabhängig aller Politik sehr stark von London profitieren. Aber vielleicht zu den Schattenbanken noch ein Hinweis. Die EZB, das hatten wir in einer unserer vorherigen Folgen, hat das auch schon entdeckt, dass es auch in Europa zunehmend Schattenbanken gibt und hat so die ersten Regulierungsbestrebungen. Okay. Das so ein bisschen einzudämmen. Also wir sind nicht ganz frei davon, aber ich glaube grundsätzlich ist in Europa vieles auch grundsätzlich eine Nummer kleiner als in den USA.
Ah ja.
Das hat man jetzt auch wieder an dem Zollkompromiss gemerkt. Das hat natürlich alles Gründe, warum das so ist. Aber wir haben da noch einen sehr großen Weg vor uns und ich glaube halt, dass diese Themen, die wir jetzt besprochen haben, also jetzt gerade auch zum Ende hin, dass die alle miteinander verlinkt sind. Und dass ein Problem bei dem einen auch immer das Problem des anderen ist. Ne? Also hätte man einen größeren Kapitalmarkt, hätte man auch wieder mehr Geld, was man hier investieren könnte und so weiter und so fort. Ne? Also auch eins der Probleme, wenn man darüber nachdenkt, könnte ja auch sein, dass in Deutschland die Rentenversicherungsbeiträge nicht am Kapitalmarkt in Aktien investiert werden, was auch den Kapitalmarkt schmälert und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele Sachen, über die man sprechen könnte. Aber für unser kleines Thema hier, glaube ich, sollten wir vielleicht noch eine Sache erwähnen. Dieses 28. Regime, das ist quasi jetzt so, oder das 0. Regime finde ich eigentlich auch ganz gut, das ist quasi jetzt so in der Mache. Ne? Das ist jetzt noch nichts, wo man einen Daumen drauflegen kann, das und das und das und das soll jetzt umgesetzt werden, sondern es wird gerade sehr stark diskutiert. Ich glaube, seit Januar ist das offiziell, dass es kommen soll. Und jetzt wird sehr stark darüber diskutiert, was im Grunde gemacht werden müsste.
Es gab da auch eine EU-Webseite, wo man also wo von Bürgern Input verlangt wurde. Das heißt, wenn man da Kommentare zu dem ganzen Ding abgeben möchte als Bürger der EU, dass da nicht nur irgendwelche Industrieverbände für Spezialinteressen hin kommentieren, dann kann man das machen. Ich habe es auf jeden Fall schon gemacht. Ich muss die URL raussuchen, wo das genau ist. Aber grundsätzlich sind die gerade in der Phase zu sammeln, was sie denn dann machen wollen. Ich habe hier einen Link für dich, den kann ich dir in den Chat pasten, wenn es hier einen Chat gibt. Wir sind gerade in der Feedback-Periode dafür, da kann man dann ja Feedback geben. Da ist eine schöne, freundliche Webseite, die sagt, The Commission would like to hear your views.
Ja, okay. Und die sieht man da sogar auch, ne?
Oder? Die sieht man da und das läuft noch bis zum 30. September.
Dann habt ihr ja jetzt alle sehr viel Zeit, euch darüber noch einen Kopf zu machen in euren Sommerferien bis Ende August.
Ja, das ist auch ganz spannend.
Was ihr da reinsetzen wollt, ne? Und dann einen Monat Zeit, das auszuformulieren.
Ich glaube, diese Kommentare sind auch spannend. Ich sehe gerade, dass hier auf der Webseite unter anderem Atomico, das ist ein größerer VC-Fund, die eigenen Kommentare angehangen hat. Insofern, ich glaube, es ist nicht nur spannend, da selber Kommentare reinzugeben, sondern es wird auch extrem spannend sein, die Kommentare der anderen Leute zu lesen, soweit die öffentlich sind.
Okay, das werden wir verlinken, damit ihr euch dann nochmal ein eigenes Bild machen könnt. Und ich hoffe, wir haben euch jetzt hier einen Anreiz gegeben, da auch nochmal drüber nachzudenken und vielleicht sogar mitzumachen. In dem Sinne, Thomas Dolin, vielen Dank für das Gespräch.
Alles klar, Dankeschön, ciao.
So, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de. Und das ist unsere Internetseite und da findet ihr alles Weitere. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.